Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Was können wir alle von einer Olympiasiegerin lernen? Eine ganze Menge. Laura Ludwig ist die erfolgreichste deutsche Beachvolleyballerin aller Zeiten, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Kämpferin mit Köpfchen und sie weiß, wie man unter Druck performt, nach Niederlagen zurückkommt und im Team funktioniert, wenn es wirklich drauf ankommt. Laura ist heute zu Gast bei Biz & Beyond und sie ist nicht alleine hier, sondern sie hat ihre Coach und psychologische Beraterin Annette Sigeti mitgebracht. Die beiden geben exklusive Einblicke in ihren Weg an die Weltspitze, in mentale Strategien und in Führungsfragen, die man sich im Sport wie im Business stellt. Eine Folge über Hochleistung, Resilienz und echte Teamarbeit. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Moin.
Hallo Laura, hallo Annette.
Hi, freuen uns.
Wir freuen uns sehr, ja.
Laura, du warst nun jahrelang auf höchstem Niveau unterwegs, hast gespielt. Was können denn ganz normale Menschen wie Sandra und ich so von Spitzensportlerinnen wie dir lernen?
Puh. Wenn ich jetzt sage einiges, weiß ich, dann können wir gleich zusammen eine Lesson machen. Aber ich glaube, was mich geprägt hat, ist auf jeden Fall so die Teamwork, Zusammenarbeit mit meiner Partnerin, weil wir einfach zu zweit nur auf dem Court sind. Wir können uns nicht auswechseln. Wir haben keinen Trainer, der uns auf dem Feld coacht. Also wir müssen sehr alleine dort gelassen auf dem Feld sein. Und deswegen sind wir da sehr auf uns gestellt und das ist natürlich eine Sprache wichtig. Und diese Sprache zu finden im Team ist schon echt, ich habe 4 Beziehungen gehabt und das ist auch eine Herausforderung immer wieder gewesen, wobei ich auch Hilfe brauchte, um mal jetzt hier auf meine Linke zu gucken, die mich da auf jeden Fall zum Beispiel gut gecoacht hat. Und dann natürlich Disziplin, den ordentlichen Mindset, um wirklich den Fokus auf das Hier und Jetzt zu haben, dann Punkt für Punkt spielen zu können und nicht auf das, oh, ich muss jetzt aber den Punkt machen und gewinnen, damit ich gewinne. Oder der Fehler hat mich jetzt so beeinträchtigt, dass ich hier nicht eigentlich zu meiner Performance komme. Also sind ein paar Aspekte dabei, die ich glaube, jeder von lernen kann.
Muss man sich das so vorstellen wie das Verhältnis von Kathi Witt mit ihrer Trainerin oder ist das bei einem Gruppensport, Teamsport was anderes?
Bei uns ist nochmal, wir sind schon Teamsportart auch. Wir sind aber das kleinste Team, was es gibt, zu zweit.
Aber ihr seid zu zweit, ne? Genau.
Hm. Zu zweit und das ist, man kann sich eigentlich so ein bisschen wie in einer Ehe vorstellen, so tief wie in einer Ehe, aber man liebt sich halt nicht. Also doch, mal irgendwo liebt man sich, aber es ist nicht so, dass wir das so teilen wie in einer Ehe, aber wir trotzdem, also ich habe Beziehungen gehabt oder Partnerschaften, die sind sehr, wo wir sehr innig waren und wo ganz viel Harmonie geherrscht hat, aber wo das die Probleme wieder sich gebracht hat und dann waren Beziehungen dabei, die sehr, sehr unterschiedlich waren, wo wir als Personen sehr unterschiedlich waren, aber auch einen Weg zusammenfinden mussten. So. Und das ist so ein bisschen die Kunst bei einem Team. Und bei uns zu zweit war das auf jeden Fall die Herausforderung, da trotzdem in der Tiefe zu bleiben, weil wir uns nicht verstecken konnten mit einem anderen Teamkollegen und nur wir zu zweit waren. Und wo wir auf jeden Fall, also ich brauchte immer Unterstützung und Hilfe in dieser Teamkonstellation, in den Teamkonstellationen.
Aber du sprichst schon von Beziehungen, also das war deine Spielpartnerin quasi, die zweite, okay.
Also ich hatte 4 professionelle Beachpartnerinnen, so sagen wir das ja.
Und Annette, du als Psychologin bist dann für eine der beiden da oder coachst du auch beide?
Also das ist ganz unterschiedlich, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es beim Beachvolleyball, bei dem kleinsten Team der Welt, hilfreich, wenn man beide betreut und den Teamprozess zusammen betreut. Also wenn man sozusagen jede individuell unterstützt in ihrer Entwicklung und gleichzeitig aber auch guckt, wie ist die Kommunikation untereinander, dann dort auch offen sprechen kann, offen Kritik äußern kann, offen mit Konflikten umgehen kann und auch noch besser das Team ums Team herum, Trainerin, Betreuerin, Physiotherapeutin, alles, was da noch dazu gehört, auch am besten noch mit betreut und guckt, wie man dort auch gut arbeiten
das
kann.
Das Sprachrohr eigentlich auch irgendwo ist für das Team. Mhm.
Jetzt hast du ja ganz viel, oder beide habt ihr zusammen ganz viele Erfolge gefeiert. Annette, was ist denn so ein Irrtum aus deiner Sicht, den normale Menschen so über Erfolg haben? Also wo die sagen, das ist Erfolg, wo du sagst, ist doch Quatsch.
Ich glaube, der größte Irrglaube über Erfolg ist, dass Talent dazu führt, dass jemand erfolgreich ist. Da bin ich von überzeugt, dass Talent vielleicht dazu führt, dass jemand eine Sportart oder auch etwas anderes im Leben beginnt oder längerfristig durchführt. Aber zum Schluss kommt Erfolg nur, wenn das Mindset stimmt und jeder, der erfolgreich ist, sollte daran arbeiten.
Ich habe in meinem zweiten Buch Leistungssportler angeführt als Beispiel für Resilienz, weil die müssen ja ständig mit Niederlagen kämpfen, gegen ihren inneren Schweinehund ankämpfen. Wie sieht so ein Training von dir aus, so ein psychologisches Training auch?
Also grundsätzlich beginnt das psychologische Training, indem sich zwei Menschen kennenlernen, wirklich ehrlich reflektieren, ob sie miteinander eine tragfähige Arbeitsbeziehung bilden können. Und auch No-Gos besprochen wird, was die Person braucht, um wirklich sich zu öffnen, damit man an die Themen rangehen kann, die tief sitzen und die einem davon abhalten, Leistungen zu erbringen in vielleicht Drucksituationen oder in Situationen, die einen beschäftigen oder die schwierig sind für eine Person. Also das heißt, die Arbeit beginnt mit einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung. Das ist so der erste Schritt. Und dann im Sportkontext mache ich das so, dass ich viel Einzelgespräche führe, viel Teamgespräche, aber auch vor Ort mitreise, dort, wo die sportliche Leistung ausgeführt wird und dort viel beobachte und gucke, was funktioniert nicht, wo sind Stolpersteine und dann wirklich zeitnah bespreche. Also und nicht erst Wochen oder Monate später, sondern wirklich sehr, sehr zeitnah.
Bist du dann omnipräsent, auch was das Privatleben angeht? Ist das so eine 24-Stunden-Betreuung?
Kein Fall.
In meinem Fall war es ja nur wieder so.
Also es geht um die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit. Und gleichzeitig hattest du das so schön gesagt, diese Krisen, die im Sport passieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, im Sport zeitnah zu reagieren, wenn eine Krise kommt, eine Verletzung oder auch eine andere Lebenskrise, wirklich schnell zu reagieren, weil ich vergleiche Leistungssport mit so einem Tanz auf der Rasierklinge. Das heißt, um maximal Leistung bringen zu können, muss man sich wirklich in diesem ganz, ganz kleinen Feld bewegen, der maximale Leistung auch erfordert und möglich macht. Und wenn man in irgendeine Richtung abdriftet, wo das nicht mehr möglich ist, muss man relativ schnell intervenieren. Aber ich kenne bei vielen Sportlerinnen und Sportlern nicht die Partnerin oder Partner oder das ganze Familienumfeld. Aber bei einer langfristigen Betreuung kann das natürlich passieren, dass auch Paargespräche zum Beispiel dann irgendwann Teil der Betreuung werden.
Laura, wie wichtig ist denn Disziplin oder kannst du auch mal locker lassen? Irgendwie so 5 Grade sein?
Also da ich, glaube ich, beides erlebt habe, weil ich bin als Talent groß geworden. Ich habe immer den Hang gehabt, am Ball gut zu sein. Ich habe ja mit Hallenvolleyball angefangen und war immer immer auch eine Junge in einem älteren Team auch schon und habe schon gemerkt, dass ich was drauf habe und habe dann auch im Beachvolleyballleben, im Profileben gemerkt, dass ich was drauf habe und habe aber nicht ganz so viel dazu. Ich habe Training geliebt, aber auch eher, wenn es Competition-Training war oder wenn es halt Spaß-Training war und ich meinen Spaß hatte. Aber wenn der Trainer mir dann irgendwie immer mal was gesagt hat, dann habe ich auch hin und wieder mal die Augen verleiert. Dachte mir so, ja, schaffe ich schon, kriege ich schon hin. Bei mir musste natürlich auch der Switch kommen, dass Arbeit dazu gehört und Disziplin dazu gehört und auch wirklich Bewusstsein, starkes Bewusstsein in den kleinen Details. Und damit ich wirklich ganz, ganz oben ankomme. Und das musste ich lernen. Und da habe ich auch Disziplin auf jeden Fall gelernt. Aber ich bin auch ein Typ, der gut locker lassen kann. Und da ist, glaube ich, eine gute Mischung auch ganz wichtig.
Jetzt standest du ja immer unter immensen Leistungsdruck. Was hilft dir denn in stressigen Phasen, einen klaren Kopf zu behalten?
Routine, Gespräche, offene Kommunikation, auch mal rauslassen, nicht alleine alles mit mir rausmachen. Und wenn ich auf Routinen spreche, sind das auch Übungen oder Sachen, die ich über ganz lange Zeit entwickelt habe mit Annette auch zusammen und das halt in mein Training, in meinen Alltag eingearbeitet habe und da das trainiert habe. Also so diese Routine und Mindset, das ist alles Übung und
Wiederholung.
Wiederholung. Das ist genauso wie beim Training. Jede Technik, die ich da neu erlerne, muss ich genauso im Kopf auch machen. Und das ist ein Prozess. Und ich glaube, dass ich da auch Stück für Stück, Jahr für Jahr mal lernen musste. Also gerade unsere ersten 2 Jahre waren sehr intensiv, was so mich selber kennenlernen, was ich brauche, um den Fokus zu haben, um unter Stresssituationen zu funktionieren. Und da haben mir vor allem so Bilder, Routinenübungen, was zum Anfassen auch, also wenn ich jetzt an unsere imaginäre Fernbedienung denke, wo ich einen On-Off-Knopf hatte, also sind Übungen, die wir immer wieder gemacht haben, die ich dann eingebaut habe, die ich zum Schluss aber gar nicht mehr, also jetzt zum Beispiel im Finale in Rio 2016, wo wir Gold geholt haben, da habe ich die eigentlich hingelegt, meine imaginäre Fernbedienung, die mir normalerweise immer geholfen hat, aber die brauchte ich gar nicht mehr, weil ich das so automatisiert habe, diesen On-Off-Knopf, den wo ich mein schlechtes Gefühl zu einem guten Gefühl hinkriege, dass das halt über 4 Jahre eine Arbeit war, die dann irgendwann auch automatisiert ist.
Kannst du das mal so ein bisschen erläutern, wenn du sagst Fernbedienung oder Bilder, was man sich darunter vorstellen muss? Und gibt es darüber Bücher oder Kurse oder Videos, wo man sich das auch als Laie vielleicht für seinen eigenen Beruf aneignen kann?
Willst du das machen oder soll ich?
Du kannst ja anfangen.
Ich kann mal, also ich habe zum Beispiel, wir haben, oder Annette hat mich an PMR rangeführt, was ich, da muss ich auch noch dazu sagen, ich habe auf Annette gehört, ich hatte vorher auch mentale Betreuung oder auch sportpsychologische Betreuung, aber irgendwie hat mich das immer nicht so getriggert und es hat sich so angefühlt von, oh, das ist zu viel Stress alleine schon, dass ich weiß, ich muss das jetzt alle 2 Tage machen, damit ich das mache, damit ich das da hinkriege oder einarbeiten kann. Bei Annette war das immer so aus Gesprächen heraus und hatte so eine Natürlichkeit und war auch nicht so, ich weiß noch ganz genau, wo wir die erste Übung zusammen gemacht haben und du hast dann gesagt, ich sag so, wie oft soll ich das so machen? Ja, versuch einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn wir uns sehen, also in 2 Wochen mal, dass du es 1-2 Mal machst. Ich so, wie 1-2 Mal, das soll schon, naja, es ist ein Prozess über Jahre, es ist nicht so, dass wir das mit Schnips, also hier so hinkriegen und auch nicht mit, wenn wir das jeden Tag jetzt dich beballern mit diesen Übungen. Also es ist so ein Prozess auch über rausfinden, welche Übungen zu einem passen und PMR, also progressive Muskelreaktion, ist für mich auf jeden Fall was, wo ich total drauf schwöre, also das habe ich total angenommen und habe es auch, bis jetzt benutze ich es noch. Und das in Bezug auf, wenn wir auf die Fernbedienung gehen, dass ich einen On-Off-Knopf habe.
Was ist PMR?
Progressive Muskelrelaktion. Also
das heißt, ich gehe durch den Körper und spanne verschiedene Muskelgruppen an und löse sie danach wieder. Also der Hintergrund ist, dass der Kopf an unserem Körper hängt und wenn unser Körper entspannt ist, kann auch unser Kopf entspannen und andersrum. Und wenn der Körper angespannt ist, habe ich durch bestimmte Rückmeldungen, die an unser Gehirn gehen, auch kann ich mich nicht entspannen, wenn der Tonus zu hoch ist. Und eine Verbindung zu haben zwischen Kopf und Körper und die Anspannung im Kopf auch über Anspannung und Loslassen des Muskels oder der verschiedenen Muskelgruppen zu erlernen. Genau.
Das ist zum Beispiel auch eine Übung von nur 10 Minuten. Am Anfang war es so, da hat Annette mir das gesagt, das kannst du mal machen und so. Und ich so, boah, das sind ja wie so 30, 40 Minuten, da habe ich gar keine Lust, mich hinzulegen und das zu machen. Und dann hat sie für mich war dann halt so das wichtig, dass es 10 Minuten knackig, intensiv und es hat mir auch was schon gebracht und regelmäßig machen konnte, immer mal zwischendurch einarbeiten. Und da kombiniert auch mit ich habe mir einen Bildschirm zum Beispiel vorgestellt, also das haben wir dann zusammen erarbeitet. Annette hat mir, ich habe Augen zugemacht, ich habe PMR gemacht mit ihr zusammen und dann sollte ich mir ein Bild vorstellen, wo ich mich nicht so gut fühle, wo ich gerade gegen eine Situation in einem Spiel habe, wo ich verliere. Und dann sollte ich das kleiner werden lassen, dieses Bild, und dann ein Bild mir vorstellen, wo ich mich richtig gut fühle, wo ich gewonnen habe gegen ein Team, also das richtig bildlich vorstellen. Und ich bin ein sehr visueller Typ und ich kann mir das relativ gut und leicht vorstellen, habe alle Spiele eigentlich im Kopf, die ich in meinen letzten 20 Jahren gemacht habe und deswegen war es einfach für mich, das rauszufinden und das Bild aber dann groß machen und das ist die Übung eigentlich schon. Und so, dass ich das aber immer wieder geübt habe, so dass ich für mich da wie sagt man das dann? Was zum Anfassen hatte einfach, ne? Nicht, dass ich da was, eine Hilfe, ein Tool hatte, womit ich mir helfen konnte. Und das habe ich im Training halt auch immer mal wieder ausprobiert, so dass es für mich dann auch Automatismus irgendwann mal. Zum Beispiel.
Sandra, du hattest eben gefragt, ob es da Bücher gibt oder ob es da irgendwas gibt. Also ich glaube, es ist total wichtig, in dieser gemeinsamen Arbeit zu gucken, ist diese Person sehr visuell, so wie Laura, oder kinästhetisch, das heißt, funktioniert sie mehr so über Körpergefühl, oder auditiv, das heißt, vielleicht mehr über Dinge sich vorsagen und hören. Und dann zu gucken, passe ich die Übung dann an das, an die Person an. Ich weiß, wir haben die entwickelt. Laura hat gesagt, sie hat gerne Frühstücksfernsehen geguckt. Und dann habe ich irgendwann vorgeschlagen, okay, welche Übung passt vielleicht in ihren Alltag, wo sie vielleicht gerne etwas tut oder was in ihrem Alltag auch stattfindet, damit sie das gut kombinieren kann. Und dann haben wir neben anderen Imaginationsübungen, das ist eine Imaginationsübung, rausgefunden, ja, Fernsehen verknüpft sie mit irgendwie sich hinsetzen, erholen, frühstücken morgens. Also es ist etwas, was für sie nahbar und greifbar ist. Und ich würde jetzt nichts nehmen, was so außerhalb des Alltages von der Person einfach liegt. Genau, weil es schwer ist, das dann anzunehmen und sich vorzustellen.
Was empfehlt ihr denn, wenn jemandem Motivation fehlt? Gibt es da Tricks, die auch so im normalen Alltag helfen, dass man so seine Sachen also mit Bravour meistert?
Also jetzt mein erster Gedanke wäre, das muss man erstmal wieder rausfinden, warum die Motivation fehlt, warum nicht mehr so stark ist, dass die Motivation nicht mehr stark ist, also das, warum ich das mache. Ich glaube, das ist das Erste, was du machen musst. Also so einfach mal wegen einem Schnips, Fingerschnips oder so, ist das nicht rauszufinden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da so zu hinterfragen, oder? Also sonst wird das nicht authentisch und natürlich, dass du dich dann da wieder hinquälst zum Training, oder? Und natürlich hatte ich auch einige Tage, wo ich mal schwer aufgestanden bin. Aber sobald ich auf dem Court gestanden hat, habe ich immer Bock gehabt. Und das hat aber auch damit zu tun, dass ich ein Ziel hatte, ein großes Ziel, eine Vision, wo ich unbedingt alles dafür tun wollte. Genau, also ich glaube, das, warum man nicht motiviert ist, muss man unbedingt rausfinden und sich hinterfragen.
Ja, und auch gleich zu wissen, dass Motivation schwanken kann und dass es ganz normal ist, bestimmte Schwankungen, und dann wirklich das Thema, was du eben gefragt hast mit Laura, das Thema Disziplin ist dann entscheidend. Also trotz schwankender Motivation die Disziplin aufrechtzuerhalten und vielleicht, wenn die Motivation wirklich sehr stark sinkt, zu gucken, woran könnte es liegen? Also passt mein Ziel nicht mehr oder passt das, was ich mir vorgenommen habe, vielleicht nicht in meinen Alltag oder in meinen Tagesablauf? Also was ist vielleicht so ein bisschen der Grund, warum die Motivation schwankt?
Und was ich auch ganz wichtig finde, wo du das gerade so sagst, ist dieses, also offen dafür zu sein, dass es auch okay ist, weil du gerade gesagt, dieses Schwanken, das zu akzeptieren, dass das fein ist, dass man mal ein Motivationsloch hat. Das ist völlig okay, darüber zu reden und rauszufinden, warum. Und man muss nicht immer die Stärke zeigen, nee, ich kann das, ich schaffe das, ich mach das alleine.
Wenn du jetzt so eng begleitet wurdest durch Annette, Laura, dann brauchst du ja auch immer Feedback und ernstes und ehrliches Feedback. Wie geht das, wenn es unangenehm wird?
Das ist auch erlernbar. Also ich bin auch nicht bestimmt kritikfähig gewesen in meiner Anfangszeit, in meinen jungen Jahren. Und das musste ich auch erlernen. Aber also es fängt damit an, überhaupt das Reflektieren mit sich selber auch, sich hinzusetzen, anzugucken, wenn du verloren hast, wenn du ein blödes Spiel hast, ein blödes Gefühl, wirklich offen dafür zu sein, den Scheiß anzugucken und darüber zu reden. Das ist das Härteste, was es gibt. Und da dann auch, aber immer diesen Mindset eigentlich, es ist immer für was Gutes. Feedback oder auch Kritik ist immer eigentlich ja positiv, weil es ja ist, man darf es halt, diese persönliche Schiene darf man nicht, da muss man gucken, dass man nicht das auf diese Persönlichkeitsschiene kriegt. Wie man das kriegt, da habe ich dann auch eine für gehabt. Das muss ja jeder für sich auch rausfinden dann, was da einem hilft. Aber dass eigentlich Kritik und Feedback immer für was Gutes ist, dass ich besser bin. Und mein Team ist auch dafür da, dass es mich besser macht. Und dafür die Offenheit zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Aber da bin ich auch so froh, dass ich dann, bei mir muss es auch einen Klick machen, dass ich Hilfe annehme, erhöre, zuhöre und ich denke, ich kann alles.
Ich glaube, es ist wichtig für die Personen, die auch zuhören, zu verstehen, wie das Sportsystem funktioniert. Das heißt, eine Sportlerin, ein Sportler geht jeden Tag einmal, zweimal oder auch dreimal zum Training und weiß, in dem Training bekommt sie Feedback und Kritik. Also alles, was ich mache, wird bewertet. Das heißt, mache diese Technik besser, wenn du XY machst und so weiter. Also das heißt, ich muss mich als Leistungssportlerin darauf schon einlassen, dass wenn ich zum Training gehe, dass ich das erlebe und dafür wirklich offen sein, dass das der Teil ist, der mich weiterbringt. Und wenn das nicht funktioniert, ist halt eine Leistungssteigerung oder auch eine Veränderung gar nicht möglich. So, das ist, glaube ich, wichtig.
Ganz starkes Wort, Veränderung. Offen für Veränderung.
In Deutschland sind die Bundesjugendspiele ja abgeändert worden, um so Misserfolge für nicht so sportliche Kinder abzufedern. Haltet ihr das für richtig?
Nein. Also ich lerne aus meinen Fehlern. Ich bin geprägt durch meine Fehler und Niederlagen und bin auch geprägt, bestimmt darüber zu reden und offen dafür zu sein. Ich habe viel daraus gelernt. Also es ist ein absolutes No-Go. Da eigentlich da wegzuhalten, ist es genauso wie, ich meine, ich habe zwei Söhne und wir diskutieren oder wir sprechen über alle schwierigen Situationen, weil sonst lernen sie nicht. Und ich habe bestimmt keine Lust, sie abzuschirmen von allem, weil ich habe Angst davor, dass sie nicht in der großen, weiten Welt klarkommen, weil sie nicht mit harten, also die Welt ist hart, das Leben ist hart und wir müssen mit allem klarkommen. Und da sind auch Niederlagen gehören dazu. Und das tut in meiner Seele weh, dass uns das weggenommen wird, allen weggenommen oder dass wir immer alles behüten müssen und so. Und ich ertappe mich ja selber dabei. Ich meine, Gefühle für die Kinder, das ist immer eine ganz starke, das musste ich auch erlernen, erst mit dem Bekommen von Kindern, dass das eine krasse Herausforderung ist. Und ich mache bestimmt auch nicht dabei alles richtig. Und da ist aber so, ich habe für mich auf jeden Fall gesehen oder weiß, dass das wichtig ist, dass sie auch durch sowas durchgehen, auch mal was erfahren, was sich nicht so cool anfühlt.
Was ratet ihr denn, wenn es Rückschläge gibt? Wie geht man am besten mit Rückschlägen um und wie kriegt man da neue Energie?
Also ich glaube, das ist auch ein bisschen wie das Thema Feedback und Kritik und Kommunikation beim Sport, ist das, glaube ich, wichtig auch zu wissen im Sportsystem. Ist Krise oder irgendwas total normal? Also das Ding, dass man scheitert, dass man sich verletzt, dass jemand vielleicht auch einen verlässt oder Trainer entlassen werden im Fußball oder wie auch immer. Also beim Sport, im Sportkontext geht sich darum, wann die Krise oder nicht, ob eine Krise kommt, sondern eigentlich kannst du nur die Uhr danach stellen, wann kommt die nächste Krise. Und dass das ein normaler Teil oder ein ganz klassischer Teil des Prozesses ist. Und dann sich die Hilfe zu suchen und die Unterstützung, die man braucht, um damit umzugehen. Und dass es wirklich einfach alltäglich ist. Ja, und dazu gehört. Und es nicht vermieden werden sollte. Ja.
Leistungssport ist ja auch etwas, wo es aufs Alter ankommt. Man will ja möglichst viel rausholen, solange man noch kann. Wie hast du das in Einklang gebracht mit deiner Familienplanung?
Also erstmal war wieder so diese Frage, ne, warum will ich das machen noch, mit Familie auch? Und da war bei mir, ich sehe bei mir noch Potenzial. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass ich auch im Alter gemerkt habe, okay, da ist noch Potenzial. Es ist nicht so, dass ich auf die Tour gehen will, Zeit verschwenden will und mich einfach abschlachten lassen möchte. Da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf gehabt. Und da, das war erstmal der erste Step, dass ich da, okay, das will ich jetzt noch zu 100% machen. Wie kriege ich das mit der Familie hin? Da ist das Umfeld. Alles wieder ein kleines Dorf um sich herum bauen, die meine Kinder lieben. Meine Kinder lieben das Dorf. Und da hat mir auch Annette geholfen tatsächlich, weil vorhin war die Frage mit privat oder nicht. Und bei mir war es dann irgendwann schon 24-7-Ding, weil sie mich schon erinnern musste, zum Beispiel, als ich schwanger gewesen bin. Ich habe das alles also auch, ne, natürlich romantisch gesehen. Es wird schon alles funktionieren. Kind wird beim Training dabei sein. Ich werde ganz normal trainieren und es wird schon alles funktionieren. Ein bisschen blauäugig reingegangen bin, wo ich dann aber auch, es ging um Struktur, organisatorische Sachen, Kontrolle abgeben. Da musste ich auch erstmal mit umgehen, lernen, umzugehen, weil diese Liebe, die man dann auf einmal spürt, ist ja, das muss man erst erleben, damit man versteht, was das bedeutet, ein Kind zu haben. Und da kann, egal was ich vorher organisiert habe, das ist mit einmal weg, mehr oder weniger, weil ich denke, ich muss für mein Kind 24/7 da sein und das für immer und niemals weggehen. Und das erstmal so hinzukriegen, da in meinen Alltag wieder reinzufinden, das war am Anfang echt hart. Das war, ja, wir haben viele Gespräche gehabt und auch mal dass das nicht schlimm ist und dass ich nicht eine schlechte Mama bin, nur weil ich jetzt eine Stunde mal Sport machen gehe oder auch mal mehrere Stunden dann irgendwann. Das war auch ein Prozess. Aber ich habe mich einfach noch nicht ready gefühlt, wegzugehen. Ich wollte noch so viel reinstecken. Ich wollte Beachvolleyball nochmal auch irgendwo nicht neu verstehen, aber anders verstehen. Ich habe mich noch nicht fertig gefühlt einfach. Noch nicht fertig in meinem Lernen, lernen, was mein Körper angeht, meinen Körper, meinen Kopf, das Schachspielen auf dem Feld. Und dann bin ich auch mit neuen Partnerin zusammengekommen. Und das fand ich auch wieder die Beziehungsarbeit und die Sprache finden, Kommunikation. Das hat ganz viel Lerneffekt für mich noch gehabt. Muss ich aber auch die Kurve dann, ich hatte dann meinen zweiten Sohn auch noch bekommen und eine neue Partnerschaft bin ich dann auch nochmal eingegangen. Und das, so die letzten 2 Jahre, da habe ich dann irgendwann für mich einfach, das merkt man dann, wenn es dann einfach auch genug ist, weil man ausgelaugt ist und alles einfach geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Und dann ist auch irgendwann einfach, das merkt man, dann ist Schluss. Und das war's für mich jetzt zum Glück.
Und ich glaube, dass...
Und da muss ich auch begleitet werden übrigens.
Und zurück zum Thema Motivation. Ich glaube, du hattest damals gesagt, ich möchte irgendwie allen zeigen, dass man als Hochleistungssportlerin und Mutter nochmal zurückkehren kann. Also allen und vor allen Dingen dir selber. Ne? Das war so das große Ziel und auch die Basis der Motivation, wirklich loszulegen.
Wie geht ihr denn mit Veränderung um? Also wenn ein Ziel plötzlich nicht mehr erreichbar ist?
Neues, also sich wieder hinsetzen, drüber nachdenken, ob das Ziel noch das Ziel sein kann, was man sich vorgenommen hat, oder ob man das Ziel ein bisschen verändert. Oder das Ziel kann ja das gleiche bleiben, aber der Weg kann anders sein und den Weg kann man auch anpassen. Man kann Erneuerungen, dafür muss man aber echt offen sein. Und ich hatte auch immer meine Probleme damit oder nicht immer Probleme, aber das war immer, ist anstrengend halt. Es ist tierisch anstrengend, sich immer wieder hinter zu fragen, was Neues einzugehen, dafür offen zu sein und denken, okay, die letzten 4 Jahre habe ich nur mit Veränderungen bin ich eingegangen. Jetzt wieder Veränderungen, das ist, wo soll ich denn noch hin? Aber da kommt es immer drauf an, wo man wieder hin will, ob man sich auch wieder neu identifizieren will, neu kreieren, nicht stagnieren will. Und das sind dann mal wieder so diese Fragen, wo will ich hin, warum will ich da hin und wie will ich das machen? Und da sind Veränderungen, glaube ich, gehören einfach im Sportlerleben auf jeden Fall dazu, wenn man ganz nach oben will, beziehungsweise wenn man seine Ziele erreichen möchte. Ja.
Das Gehirn mag ja keine Veränderungen. Also, und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, selbstgewählte Veränderungen oder fremdbestimmte Veränderungen. Aber ich glaube, wirklich dieses Offensein für Veränderungen und so ein bisschen Veränderungen auch mögen irgendwann. Also wirklich bereit zu sein, die Veränderungen immer einzugehen und das auch Teil des Entwicklungsprozesses zu sehen, würde ich sagen.
Leistungssport bei Männern ist ja im Allgemeinen wesentlich besser bezahlt als bei Frauen. Wie ist das in deinem Bereich und wie verdient man da Geld?
Also ich habe das mit meinem Sport halt nicht erlebt, dass bei uns da Unterschiede gab. Und deswegen, das hat mich nie so tangiert, oder uns als Beachball. Weil bei uns ist eher so, also es war früher noch so, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber dass natürlich auch Sponsoren gerne bei uns gewesen sind, weil wir den Bikini anhaben, wenn man das mal jetzt so sagen darf. Ja, ist so. Oder weiß ich nicht. Aber es wird so zumindest nachgesagt, ne, dass das dann halt ein bisschen leichter ist. Aber ob das nun wirklich so war, weiß ich nicht. Das wurde immer mal so ein bisschen suggeriert. Das Verdienen ist, es ist schwieriger geworden. Ich war in einer sehr guten Zeit sehr, sehr erfolgreich und deswegen war das eine gute Zeit. Und wo ich aber zum Beispiel auch reingegangen bin ins Beachvolleyball-Profi-Leben, war es so, dass da schon eine große Unterstützung auch von den Eltern, so dass man nicht unbedingt oder dass man sich überhaupt die Reisen dann erstmal leisten konnte und dann irgendwann, wenn man erfolgreich wird, kommen dann auch Partner dazu, starke authentische Partner auch, die sich, wo man sich mit identifizieren kann. Dann ist der Verband, der dann ein bisschen was dazu gibt, wenn du Erfolge bringst, weil du dann auf einmal Perspektivteam oder Nationalteam wirst. Dann das ist das Preisgeld, was man verdient. Aber der große Teil, also früher ging zum Beispiel natürlich auf Reisen, Trainer bezahlen, Team bezahlen. Das hat sich jetzt so ist im Wandel gewesen, dass wir da viel unterstützt wurden oder mehr unterstützt wurden vom Verband. Dass dann auch irgendwann Psychologie dazu gekommen ist, dass das unterstützt wurde finanziell. Die Physiotherapie wurde finanziell unterstützt. Jetzt ist es aber gerade irgendwie wieder, wo super viel abgeknapst wird und da wir wieder zu dem Bereich gehen, wo wir uns selber finanzieren müssen und das immer schwieriger wird, weil natürlich auch wir in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage sind und die Partner oder Sponsoren auch nicht mehr so mit dem Fingerschnips zu empfinden sind. Und das Preisgeld muss ich auch erstmal wieder erholen. Also die Turniere, die Länder, die Promoter, das hat sich nicht immer alles sicher angefühlt. Und das sind viele weite Wege. Die Turniere sind zwar mehr geworden, aber die Qualität ist eigentlich weniger geworden und auch was das Preisgeld angeht. Also du bist eigentlich mehr gereist, hast mehr Geld ausgegeben, aber eigentlich weniger verdient. Ja, aber ich war zum Glück in einer guten Zeit auch.
Stimmt. Gucken wir nochmal auf den Arbeitsalltag der ganz normalen Menschen. Welche Routinen oder welche Tools aus eurem Sport oder aus eurer beruflichen professionellen Praxis lassen sich denn 1:1 in den Arbeitsalltag übertragen von normalen Berufstätigen?
Also in meinen Kopf kommt direkt eigentlich, es wird bestimmt auch schon irgendwo in einer Art gelebt, aber so dieses regelmäßige Meeting, Austauschen, Offenheit, Kommunikation, ist so ein Teamarbeit. Ich glaube, Menschen sehen, zuhören lernen, worauf es ankommt. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil, was ich so jetzt in der letzten Zeit bekomme. Also du hast vielleicht noch ein bisschen mehr in Filmen auch immer mal reingeschnuppert, aber ich muss sagen, so diese Menschlichkeit, wenn wir als Team funktionieren wollen oder performen wollen, dann muss das halt auch im Team funktionieren. Da dürfen nicht irgendwelche Störfaktoren sein, wo der Elefant größer wird im Raum und das muss alles ausgesprochen sein und da muss eine Offenheit, eine, wie nennt man das so schön, eine psychologische Sicherheit, ein safer Space da sein, damit man wirklich performen kann. Also das ist im Sport auch ganz wichtig, so wie ich es im Zweierteam erlebt habe. Und ich denke, das ist 1:1 auf den Arbeitswelt oder Arbeitsalltag.
Also ich weiß ja, dass man es im agilen Arbeiten Retrospektive nennt. Ne? Mhm. Das ist im Sport schon auch ewig angekommen. Also dieses wirklich wöchentlich Dinge reflektieren oder auch alle 3-4 Tage dann sofort Dinge anpassen oder beibehalten, wie auch immer. Also wirklich dieser ehrliche Austausch in Form von Retrospektiven, wie beim agilen Arbeiten ist, eine klassische Routine. Erholung und Belastung, das zu managen, ist auch eine klassische Routine, die im Sport ganz, ganz groß ist und auch immer mehr im beruflichen Kontext, glaube ich, Raum bekommt. Das wären so, aber auch Routinen wie Feedbackkultur, Feedback regelmäßig geben und nicht bis zum Jahresgespräch warten, sondern das vielleicht monatlich oder ähnliches machen oder auch klassisch, ne, wir nennen das jetzt neumodern Daily, morgens abzufragen, wer macht eigentlich was und wem geht's wie und wie sieht die Arbeit an diesem Tag aus. Das ist im Sport relativ gängig, dass wenn man zusammenkommt zum Training, sowas abgefragt wird, um auch dort Modifikationen vornehmen zu können und wirklich auch zu gucken, wie bleiben wir leistungsfähig.
Was macht ihr beiden heute?
Ich lerne die große, weite Welt neben dem Beachvolleyball kennen. Das ist gerade mal echt spannend und am Anfang sehr überfordernd für mich gewesen, weil ich gedacht habe, ich habe eigentlich schon eine große, weite Welt, aber du musst weiter reinkommen, sonst sieht man dich kaum. Nee, aber einfach mich noch ein bisschen so sortieren und finden, wer ich eigentlich bin ohne meinen Sport. Das ist schon eine Herausforderung für mich am Anfang gewesen. Und da komme ich langsam so ein bisschen zur Ruhe und gebe mir die Zeit. Am Anfang war ich völlig getrieben von meiner Überforderung. Und jetzt ist so, dass ich schon gerne auch das weitergeben möchte, was ich in den letzten 20 Jahren erlernt habe und was mich geprägt hat. Und ich glaube, das ist für ja viele Bereiche einfach auch inspirierend. Nicht inspirierend ist so ein schwieriges Wort, aber impulsegebend. Genau.
Viele Leute müssen ja heute schneller einen Jobwechsel vollziehen. Sie werden arbeitslos. Sie sind gezwungen, von externen Umständen sich verändern zu müssen, was ja grundsätzlich unbequem und meist auch als unangenehm empfunden wird, weil es einfach gegen unsere menschliche Natur geht. Was hast du da für Tipps, wenn man sich irgendwie verloren fühlt und auch Angst hat vor der Zukunft?
Da guckst du mich an, ne?
Reden. Oh. Bei mir kommt direkt Reden, Kommunizieren und offen. Also ist immer so dieses Schwierige, finde ich, glaube ich, da offen zu sein und sich was anzuhören, weil es ja auch anstrengend ist, immer sich wieder Meinungen reinzuholen oder so. Da vielleicht auch aber über die Gespräche andere Impulse zu kriegen und da die Ängste, also nicht mit sich alleine das ausmachen. Ich finde, das ist das Allergrößte, dass dieser Zusammenhalt mit den Menschen, die man hat um sich herum, sich öffnen, das ist das Allerwichtigste. Beziehungen gibt so viel Stärke, egal mit, ob das der Partner ist, Familie, Freunde oder auch begleitend. Also ob es dann doch professionelle Hilfe oder keine Ahnung, aber das, ich glaube, es gibt immer wieder Stärke. Ja.
Ich glaube, ich würde das auch sagen, also mit den Gedanken nicht alleine zu bleiben. Ich glaube, da dreht man sozusagen sich mit in dem, was einen beschäftigt und Dinge auszusprechen oder auch aufzuschreiben, also Gedanken zu sortieren und zu gucken, hat man neue Ansatzmöglichkeiten oder darf man jetzt lernen, damit umzugehen, weil man hat gerade keinen Ansatz, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber wirklich in Austausch zu kommen und damit auf gar keinen Fall alleine bleiben, mit wem man sich austauscht, ist relativ egal schon fast, aber wirklich nicht mit diesen Gedanken alleine bleiben, weil ja, so, also die Welt dreht sich schnell, es passiert und man kann es nicht ändern, man kann nur gucken, wie man damit umgeht. Ja.
Und ganz wichtig auch, wenn man das mal offen kommuniziert, seine Ängste und Zweifel, egal wie selbstbewusst eine Person ist. Bei mir würde man auch sagen, ich bin selbstbewusst ohne Ende. Aber ich habe so viele Ängste und Zweifel immer wieder. Und damit sich auszutauschen, dass man nicht alleine ist, dass man zusammen im Boot ist mit seinen Ängsten und Zweifeln und da eigentlich daraus wieder Stärke holt, dass man so ein bisschen auf den Boden wieder zurückkommt. Lass uns mal ebnen, lass mal gucken, wo wir sind, wo wir stehen, wo wir hinwollen. So, ich glaube, das ist so wichtig. Also ich habe das gerade so, wenn ich mit anderen Sportler rede, die auch den Switch gemacht haben vom Profikarriere ins in Berufsleben oder zu finden, was man jetzt für eine Leidenschaft oder Energie, wo bringe ich die rein? Finde ich die wieder so in wie aus meinem alten Job? Kommt die jemals wieder? Das ist ja auch eine große Angst. Verschwende ich meinen Rest meines Lebens mit dem neuen Job, der vielleicht kommt oder so? Aber ich glaube, da nicht alleine sich zu fühlen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil.
Kann man das dann abtrainieren? Ich meine, wenn du auf dem Sand standest oder ich weiß gar nicht, wie das bei euch heißt, Feld oder so, und hattest dann deinen Weltmeistertitel errungen oder Olympia gewonnen, Gold. Das sind ja wahrscheinlich so unvergessliche Momente. Kann man die denn abtrainieren oder braucht man das dann nicht so ständig wie ein Schauspieler die Bühne?
Gute Frage. Nee, ich glaube, gute Frage. Jetzt gerade bin ich so, wir haben uns gerade Beachvolleyball-Tour, fängt jetzt wieder so an und ich gucke mir die Turniere an und bei mir ist es gerade so, boah, ich find's so geil, euch einfach nur zuzugucken und hier auf der Couch zu sitzen und über euch lieber zu reden und zu sagen, was ich machen würde, aber ich muss es jetzt nicht machen. Also, aber so diese Momente, diese Highlights, das ist ja so ein Glücksgefühl des höchsten, krassesten Adrenalins, der ist ja so eigentlich kurz, aber es ist eigentlich so dieses Drumherum, dieser Weg dahin, diese Freude miteinander und dann, ich weiß nicht, ich glaube, dass bestimmt, ich habe das auch mit dem in den kleinen Momenten mit meinem Sohn, wenn der wieder was Neues erlernt, das feiere ich ab wie sonst was. Das ist für mich auch schon wieder Highlight. Also ich glaube, man muss da ein bisschen akzeptieren, dass das dann irgendwo anders, da gibt's halt den Sandplatz auf dem Spielplatz, der dann für meinen Sohn, also ich glaube, ich bin dann gerade so, dass ich meine Kinder eher abfeiere als andere. Oder? Oder dich abfeiere.
Ja, das andere ist ganz spannend. Ich glaube, das, was die meisten Sportler vermissen, wenn sie irgendwann aufhören, ist wirklich dieses, dass viele Menschen um sie herum sich um sie kümmern und fragen, wie geht's dir eigentlich? Kann ich irgendwas tun? Also, dass dieses Team drumherum wegfällt und dieses Battlen mit den anderen, also jedes Mal, wenn man aufs Spielfeld geht, egal in welcher Sportart, Fußball, Beachvolleyball, Hockey, keine Ahnung, immer gewinnen zu wollen und zu müssen und sich wirklich zu betteln, dass das wegfällt, das fällt die meisten irgendwann leichter, das zu lassen, weil es einfach auch ein großer Stress ist, in Rampenlicht zu stehen, abliefern zu müssen. Viele empfinden das auch als Druck. Und wenn das eine Zeit lang wegfällt, dann ist das schön. Aber ich kann euch sagen, jeder Leistungssportler, Leistungssportlerin hat dieses immer gewinnen wollen in sich und das verlagert sich dann aufs Monopoly spielen
gegen oder den Sohn.
Oder geh auf irgendwas, auf irgendein anderes Feld.
Also Mensch, ärgere dich nicht mit Theo. Super. Ja.
Aber ist das gut? Ich meine, ist das ein gutes Mindset, wo du Annette sagen würdest, ja, das ist doch für einen Job ganz gut. Also wenn man nicht verlieren will, gewinnt man und gibt Vollgas.
Ich glaube, dieses Motiv Leistung ist ja was Festgelegtes in der Person an sich. Und das braucht auf jeden Fall einen Platz, wo es ausgelebt werden kann. Genau. Also also niemand wird Leistungssportler, wenn das Grundmotiv nicht Leistung und im Wettkampf ist. So, also darum, ich glaube, das kann man nicht verändern in dem Ausmaß, sondern man kann sich einfach andere Spielplätze dafür suchen, wo die Person das ausleben kann. Ja. Und es kann auch im beruflichen Kontext sein, also in jedem Kontext nicht gegen jemanden, sondern besser zu sein als noch einen Tag vorher auch.
Genau, so dieses an sich arbeiten und das gut machen wollen, perfekt machen wollen. Ja.
Jetzt kennst du ja, Annette, viele andere Sportler, die ins Business gewechselt sind und ganz erfolgreich sind. Wo würdest du denn sagen, was ist ein Tipp, den du mitgeben kannst aus der Welt des Sports für den Berufstätigen, der jetzt nicht unbedingt Spitzensportler ist?
Lerne gut mit Krisen umzugehen und suche dir Personen, die dich dabei begleiten, weil die nächste Krise steht sozusagen um die Ecke und wartet nur darauf, dass du sie bewältigen kannst. Sei dir deiner Ressourcen bewusst, das, was du gut kannst oder auch erlernen kannst. Und das ist sozusagen der dritte Tipp dazu. Sei offen dafür, Dinge zu lernen. Also dieses lebenslange Lernen und dieses Growth Mindset, also dass ich etwas entwickeln kann. Sei dafür nicht nur offen, sondern geh das an und lass es Teil deines Lebens sein.
Schönes Schlusswort. Danke euch beiden. Danke, Sandra. Und
vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Bis bald.
Danke fürs Interesse.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.